Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von zwei Köpfe, ein Depot.
Yes.
Und nachdem der Philipp schon sein Depot vorgestellt hat, Philipp, das war schon bravourös, dein Depot.
Danke, danke.
Bin ich heute dran und Philipp, ich habe so ein bisschen aus deiner Folge gelernt, denn da wurde ja gesagt, das ist ja schon fast Trading, ist ja Trading, was du hier machst. Und deswegen habe ich gedacht, da macht es schon Sinn, dass ich vorher kurz nochmal meine Strategie vorstelle.
Und ganz wichtig, sorry, dass ich dich unterbreche.
Bitte.
Ich bin ja auch hier bekannt als Disruptor. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Handlung für irgendein Wertpapier. Und schon gar nicht solltet ihr dem alten Trader-Fuchs Philipp hier nachtraden.
Ja.
Und Marcel schon gar nicht.
Nee.
Du bist für mich so ein Hyper-Trader.
Das ist ganz schlimm.
Rein, raus, zack, puff.
Ja, also jeder Broker gratuliert mir, ich kriege Weihnachtskarten.
Jetzt erzähl mal, wenn wir jetzt so eine Hyper-Trading-Strategie nachbauen wollen würden, worauf kommt es denn da an bei so einer Strategie?
Ja, also bei mir ist halt so, das war als Vorwort selber, ich habe keine ETFs im Depot. Das vielleicht schon mal vorweg. Ne? Also bei mir gibt es keinen Satelliten, sondern bei mir ist das Depot ein Satellit. Ich lege an auf mein Rentenalter, ne? Weil ich natürlich auch als Selbstständiger keine gesetzliche Rentenversicherung beziehe, warum ich natürlich glücklich bin darüber, dass das noch so ist und hoffentlich auch so immer so bleibt. Und zwei Drittel meiner Aktien, die ich im Depot habe, etwa, Pi mal Daumen, das schwankt auch manchmal, es ist nicht exakt die Zahl, halte ich für Buy and Hold, auch mit dieser Strategie, dass ich wirklich lange halte und da muss schon was viel passieren mit dem Unternehmen, das ich in Frage stelle. Und ein Drittel der Aktien habe ich so ein bisschen kurzfristig bis langfristig, weil ein Trading-Szenario, was kurzfristig eintreten könnte oder was ich vermute. Genau, und das ist so die Trading-Range, also nicht von ich kaufe jetzt und dann drei Stunden später verkaufe ich wieder, sondern ich kaufe mit einer gewissen, mit einem Horizont von ein paar Monaten, vielleicht auch ein Jahr, zwei, drei Jahre, bis vielleicht etwas eintritt, wovon ich ausgehe, dass es das passieren wird.
Ja.
So, und das sind dann meine, deswegen weil es bei mir auch ein bisschen mehr Handel noch als bei dir.
Ja.
Und deswegen nicht wundern, es ist nicht nur Trading, aber vor allen Dingen die viel wechseln, haben natürlich auch oftmals mit Trading zu tun. Trading immer im Sinne von über mehrere Monate. Ne? Also nicht dieses Daytrading-Gedöns, wo jeder hier auf mal heute auf Rot und morgen auf Grün setzt, sondern eben schon mit, ich sag mal, einer Investment-These dahinter, ne? Dass man das sieht.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt kurz unterbreche, aber also halten wir mal fest von dem, wie ich es jetzt verstanden habe. Ich nehme jetzt die Rolle des Zuschauer ein.
Des Fragenden.
Und ich stelle mir jetzt vor, also alles klar, Marcel, haben wir gelernt, selbstständig, zahlt zum Glück nicht in die Rente ein und hält zwei Drittel seiner Aktien buy and hold, ganz klassisch, will auch hier über dem Weg wahrscheinlich perspektivisch steigende Dividendenwachstum auch hier profitieren. Ein Drittel kurz- bis langfristige Trades mit ganz klaren Szenarien auch. Also ist das erfüllt, geht's auch raus.
Genau, exakt. Genau. Und dann wird die Position sehr wahrscheinlich dann
ist
auch repetiert.
Ist das nicht erfüllt, was ich vorher definiert habe, geht's auch raus.
Genau, ja.
Gut.
Oh, es kann auch mal sein, dass eine so wirklich bis zum Tod mitläuft, weshalb ich auch Positionen habe, die sehr, sehr tiefe Minus sind.
Kannst du uns jetzt mal einen kurzen Abriss geben zu deinen Kaufanforderungen, aber auch Regeln?
Genau, und das zählt witzigerweise für nahezu alle Trading, also wirklich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich passt das auch auf alle Trading-Fälle, auch auf alle Buy-and-Hold-Strategie-Fälle. Ganz wichtig, ich muss das Geschäftsmodell verstehen, weil sonst kann ich die Investment-These nicht verstehen. Das ist, glaube ich, klar.
Ja.
Das Geschäftsmodell muss in den kommenden Jahren nachhaltig erfolgreicher sein. Also sprich nicht nur morgen, sondern es muss halt wirklich langfristig erfolgreicher sein. Das ist natürlich klar, wenn das Trading-Szenario dann aufgeht, dass ich dann vielleicht auch sage, das ist dann jetzt nicht mehr gegeben. Deswegen auch dann Exit. Steigert das Unternehmen nachhaltig den Umsatz und auch die Gewinne. Auch das möchte ich sehen. Natürlich ein paar Ausnahmen, die noch keine Gewinne schreiben, weil sie halt Tech-Firmen sind, die noch wachsen oder reinwachsen oder Markt erobern. Ne? Da gibt es natürlich immer auch die Differenzierung, dass man das jetzt nicht immer im Allgemeinen raushält. Und ist das Unternehmen anfällig auf Rezessionen, also sprich Zykliker? Auch da halte ich mich natürlich dann lieber fern von klassischen Zyklikern. Und wichtig ist mir auch, dass der Chart in einem langfristigen Aufwärtstrend ist. Also ich möchte nicht sowas wie Mercedes-Benz zum Beispiel, die Aktie immer ein schönes Buy, oder Lufthansa, die immer wieder von einem Market zur anderen hoch runterläuft. Da sehe ich langfristig keinen Gewinn drin. Denn im Zweifel, wenn mein Trading schief geht, dann kann es auch sein, dass ich die langfristig ins Buy and Hold schiebe und dann einfach, ich sag mal, langfristig dann auch dieses Minus wieder rausholt, beziehungsweise dann auch aus einer anderen Strategie heraus trotzdem bleibt, weil die Unternehmen gesund sind.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, für alle, die heute auch neu sind, also schön, dass ihr hier seid, kurz mal darüber sprechen, warum halten wir uns fern von Zyklikern. Viele haben ja doch diese ganzen, oder man liest es ja oft, ach Gott, die Aktie ist so gut gefallen und sollte ich jetzt hier nicht einsteigen? Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, schauen wir mal rückblickend an, diese ganzen großen, starken Rücksätze an den Aktienmärkten, die hat keiner vorhergesehen. Ja, ob es eine Covid war, ob es eine Schuldenkrise war, ob es eine Finanzkrise war. Und oft ist es dann halt so, dass es diese Unternehmen runterreißt. Und wenn man, so wie du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt ein Drittel ist vielleicht jetzt ein Zykliker, da kannst du sowas von wegdisruptiert werden. Und das will man einfach nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie mit einem Moped auf der Autobahn fahren. Das kann gut funktionieren, aber lass dich nicht erwischen von so einer Rezession.
Ja. Ja. Genau. Ja, was auch immer die Rezession auf der Autobahn ist, aber ich meine, das Stau kommt ja wahrscheinlich dann entgegen. Ne? Ja, genau, das ist im Prinzip so, der Zykliker ist einfach, der macht doch nichts für ein Depot und das ist es ja. Also er zieht das Depot nicht nach oben, im Zweifel zieht er es nach unten und wenn es nicht gerade ganz unten der Zyklik ist, als Trading, als antizyklische Einstieg oder so, aber auch das meide ich, weil das manchmal ja auch einfach längere Zeit dauert, bis das Wirkung hat und dann ist dieser Gewinn, der Zugewinn vielleicht gar nicht mal so groß, vielleicht nur ein paar 20-30%, dann macht es auch keinen Sinn.
Ist natürlich für so einen Zykliker und dass Zykliken auch immer anders sind, ist für mich die Lufthansa. Eigentlich, sie haben mega Gewinne eingefahren, eigentlich hätte der Kurs unseres vermeintlich eigentlich so bei Monopol über 20 Euro mal stehen sollen. Ja, stimmt. Und wo sind wir? Bei fast unter 5, 6. 6, ja. Ja. Also man kann sich halt auch wirklich irren, außer man ist so ein Vollprofi in dem Bereich. Wie hast du denn heute dieses Video auch jetzt für uns strukturiert?
Genau, also es gibt natürlich erstmal Verkäufe und Käufe, die zuletzt stattgefunden haben, ja, explizit im August. Den habe ich jetzt so mitgebracht. Dann werden wir uns das Depot selber mal anschauen. Die Depot-News werden wir natürlich noch ein paar mitbringen. Und dann noch die Dividendenübersicht sowie ein Teil meiner Watchlist zumindest, wie ich zur Watchlist komme und was dann natürlich die Leute erwartet für unsere Watchlist, denn da gibt es ja eine Sonderfolge demnächst. Deswegen starten wir jetzt mal gleich bei den Verkäufen.
Ja.
Ich habe die Aktie von Accenture, die alle meine Anforderungen generell erfüllt, verkauft, weil die Position war halt noch nicht groß. Die wollte ich eigentlich in Etappen groß machen, aber ich habe es für einen Nachkauf, den ich später darauf eingehen werde, genutzt. Das heißt, dieses Kapital an der Stelle oder an einer anderen Stelle sinnvoller aufgehoben gesehen und deswegen habe ich diese Position liquidiert. Würde auch nicht ausschließen, dass ich Accenture nicht irgendwann wieder kaufe, weil ich es für ein grundsolides, sehr starkes Unternehmen halte und habe dann hier mit knapp 3% Rendite, also wirklich nichts Erwähnenswertes, rausgenommen. Einfach weil, wie gesagt, an anderer Position wahrscheinlich, in meinen Augen, besser aufgehoben. Weiter mit Factset. Auch da muss ich sagen, ich bin nicht so drin in dieser Aktie. Irgendwie hat die mich nicht so, weiß nicht, die hat mich nicht so wirklich, also ist ein toller Dauerläufer, erfüllt wahrscheinlich auch alles andere, gehe ich mit. Aber man muss sich wohlfühlen, auch mit den Investments. Und da, ja, weiß ich nicht, inwieweit sie da langfristig mein Depot beharrt.
Ich glaube ja, ich habe dich ein bisschen reingequatscht in diese Factset-Aktie. Wieso, weshalb und warum? Wir haben sie auf unserer Watchlist. Und wir haben ja eine Watchlist mit Qualität. Die stellen wir euch kostenlos, aber nicht umsonst zur Verfügung. Schaut gern mal in die Shownotes. Und ich weiß noch ganz genau, Marcel, wie als wäre es gestern gewesen.
Wirklich?
Als wir diese Aktie aufgenommen haben und ich habe gesagt, boah, mein Gott, guck dir das mal an, die hat so viele Punkte, ja, mein Gott. Und sie ist in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief und wenn man qualitativ gute Werte kauft, die auch mal einen Rücksetzer haben, der auch mal kerngesund ist, wenn die Bewertung mal immer, der Markt ist ja immer sehr irrational. Und diese Aktie, man macht eigentlich nicht viel falsch. Mega starke Gesamtkapitalrendite, tolle Cash-Conversion, tolle Margen. Nur die Interest-Coverage, das Unternehmen hat ein bisschen mit Schulden zu ächzen. Nichtsdestotrotz, sie sind nur 8,7% vom 52-Wochen-Tief entfernt und 13% vom Hoch. Also du hast eine sehr, sehr schmale Range. Und jetzt ist natürlich die andere Frage. Ja, sie stellen Daten bereit. Welche Daten? Wie viele Daten? Wie groß ist die Chance? Und vielleicht haben wir hier auch eine Neubewertung, dass wir von einem qualitativ tollen Wert auch weggehen. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier auch, wenn sie diesen KI-Zug nicht auffahren, dass vielleicht ein ganz anderer Anbieter viel besser, viel schneller solche Daten auch bereitstellen kann.
Genau, ja, das ist für mich halt nicht greifbar, wie disruptierbar dieses Geschäftsmodell ist, gerade auch, ich sag mal, im neueren Zeitalter der KI. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder, der damit investiert ist, auch schon länger, der wird natürlich da von positiver Seite sprechen und das würde ich auch nach wie vor für diese Aktie, nur die passt nicht so richtig in mein Depot und da muss man sich auch ein bisschen wohlfühlen und das ist aktuell so nicht der Fall, deswegen ja, beobachte ich sie weiter, und aber hol sie nicht.
Ganz wichtig ist natürlich auch für unsere Zuschauer, dass ihr wisst, wir wollen euch hier völlig transparent zeigen, wie wir es machen. Und dann kann es natürlich jetzt auch einige geben, die sagen, boah, wie kann es sein, dass ihr jetzt schon wieder verkauft hast, dass ihr vorher keine Gedanken habt. Ey, wir machen alle auch einfach mal emotionale, bauchgefühlte Entscheidungen. Und das Unternehmen ist an sich nicht schlecht. Also jeder, der jetzt sagt, ja, boah, ich bin hier aber schon seit 300 Jahren dabei, Glückwunsch, schön.
Super, ja. Nee, tatsächlich weiß ich den Einstieg auch noch, also das wäre eine berechtigte Frage. Also ich bin eingestiegen, die Aktie war innerhalb des Aufwärtstrendes sehr weit unten, sie war am 52-Wochen-Tief, ja, und dementsprechend war das Chancen-Risiken-Verhältnis für schnelle Gewinne auch da, ja, aber das ist eben nicht eingetreten, es ist noch ein Stück runtergekommen und hat sich so in einem Abwärtstrend verfahren, und ehe diese Aktie weiter in diesem Abwärtstrend verfährt, habe ich hier die Reißleine gezogen. Und
das Licht war, ist auch Schatten, auch, genau, du hast natürlich richtig auch positive Beispiele dabei.
Genau, Molina Healthcare habe ich verkauft, ja, war sich in als Trade gedacht, weil ich mit United Health Group und Oscar Health bereits zwei Krankenversicherer aus den USA im Depot habe. Und da brauche ich keinen dritten. Den dritten habe ich gekauft, weil die in meinen Augen unnötig von Humana mit runtergezogen wurden und deswegen da eine recht schnelle Rendite auch, muss man ja sagen, auf die 3 Monate, nicht mal 2,5 Monate, nein, nicht auch nicht mal das, also 2 Monate für 10%, dachte ich, nehme ich mal mit, bevor die Aktie wieder korrigiert. Und dann gab es noch einen Verkauf, nämlich B. Riley Financial. Die habe ich ja schon relativ lang. Und hier, naja, die Untersuchungen wurden ausgeweitet seitens der Aufsichtsbehörden. Das ist natürlich für mich, was Red so Sachen betrug. Und Flag, genau, das hat sich dann quasi zu Red Flag entwickelt, was ja eine sehr gute Entwicklung war von dem Aktie selber. Schönes Wachstum, aber die Zinserhöhung hat dem Ganzen nicht gut getan und auch diese Übernahme, die sie getätigt hatten. Man muss sagen, zu dem jetzt, ich sag mal klar, 88% Rendite minus, war heftig, keine Frage. Ich habe allerdings, weil die Dividenden so enorm hoch waren bei denen und die ja noch lange gezahlt wurden, immerhin 20% des der Investmentsumme immerhin als Dividenden zurückgegeben bekommen über die 3 Jahre, die ich sie gehalten habe, und am Ende des Tages, ja, tatsächlich, ich war selber erschrocken, und naja, dann hatten sie ja die Dividende jetzt eingestellt und das war natürlich gar kein Grund mehr zu halten, und deswegen, egal, war keine Riesenposition, muss man vielleicht dazu sagen. Dann, wir haben es schon öfter mal im Podcast angesprochen, Starbucks habe ich mitverkauft, nachdem der CEO-Wechsel bekannt wurde, der jetzt zur Stunde ja quasi eintritt, also er ist ja quasi ab jetzt erst richtig CEO, und 14% gemacht mit der Aktie, die hatte ich ja vorher im Sparplan, und deswegen ist der Einkaufskurs jetzt nicht mehr ganz so nachbildbar gewesen, aber er war deutlich tiefer eben, so etwa um die 74 Euro, und ja, klar, dieser Kursanstieg in meinen Augen zu kurz für das, was an Wirkung, in schneller Wirkung eintritt, wenn der Wechsel da ist. Der neue CEO wird nicht von heute auf morgen alles umkrempeln können. Er kann es anfangen, anstoßen, aber das wird sich erst später auswirken. Deswegen diese Vorschusslorbeeren habe ich genutzt, um erstmal da rauszugehen. Halte das Geschäftsmodell aber langfristig für sehr, sehr, sehr gut, sehr lukrativ. Auch würde auch weiter wieder einsteigen, wenn die Aktie sich wieder ein bisschen beruhigt und vielleicht nochmal auf das Niveau fällt, wo der CEO eben noch nicht bekannt wurde, der neue. Und deswegen die Herausforderungen bleiben für das Unternehmen, weshalb ich da erstmal an der Seitenlinie stehe und beobachte, aber nichts ausschließen würde. Market Access, es war ein Trade, der eben aufging, waren sehr tief, ja, bei 183 Euro gekauft. 2 Monate später waren es eben 205, die 12%. Bei einer normalen Position kann man sich durchaus darüber freuen. Und dann, ja, habe ich dort auch erstmal den Exit gesucht. Und das war für mich auch völlig in Ordnung.
Market Access ist ja auch eine ganz komische Aktie. Ja, irgendwie, sie sind der einzige Anbieter von Anleihenhandel. Wir wissen auch, oder wenn ihr lange schon hier mit zuhört, der Anleihenhandel, Anleihenmarkt ist viel größer als der Aktienmarkt. Sie sind so gefühlt der einzige, der das digital macht. Brutale Margen, verdienen auch jedes Jahr immer mehr und mehr Geld, aber sie sind auch brutal teuer bewertet. Und die Aktie hat trotz, wenn man sich diesen Chart auch mal anguckt, das ist ja wirklich ein Berg, trotzdem 300% gemacht.
Ja,
und hier liegt wirklich im Einkauf der Gewinn. Ich könnte mir vorstellen, wenn man starke Nerven hat, kann man hier langfristig gute Renditen erzielen, aber man muss sich auch langfristig viel Zeit geben. Also, aber du hast es mitgemacht und du hast relativ schnell 12% gemacht. Also
genau, machen manche im ganzen Jahr oder wollen manche im ganzen Jahr machen, genau, mit dem ETF. Deswegen ist das für mich ja, völlig in Ordnung.
Deswegen, ne? Glückwunsch.
Muss man ja auch demütig dann herangehen. Ja, dann eine, die es nicht so gut lief, war Monster Energy. Ich hatte es schon gesagt, ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Die Aktie, eigentlich ein Dauerläufer, top. Würde auch jeden unterstützen, der sie gekauft hat, einfach zu behalten, nie dran zu denken, zu verkaufen. Ich glaube, es gibt auch wenige, die so, ich sag mal, so eine schlechte Rendite gemacht haben mit einer Aktie wie Monster. Alles gut. Sie ist nicht mein Investment Case, passt eigentlich überhaupt nicht in mein Portfolio. Und daher.
Wenn es jetzt eine Buy-and-Hold-Position für dich wäre, wäre das ja jetzt natürlich wahrscheinlich sogar etwas eher zum Nachkaufen. Da muss man auch wieder differenzieren. Also für dich war ja auch dieses Trading, Ein- und Ausstiegsszenario war gegeben, ist nicht aufgegangen, deswegen raus. Also, genau. Falls einige jetzt hier sagen, boah Gott, hier, der kann nochmal nachkaufen.
Stimmt,
das,
ja.
Das werdet ihr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, den Podcast auch regelmäßig hört, ihr werdet wissen, Marcel, der kauft auch einiges.
Sehr oft nach,
sehr ja. Auch oft nach, auch wenn es richtig gut gelaufen ist, ja.
Das stimmt. Aber hier muss ich sagen, war die Idee, ich gehe günstig rein, halte es im Zweifel als Buy and Hold, weil das ja, ja hier möglich ist mit der Aktie, ist ja kein Zweifel drin. Und das ist aber, ich sag mal, dadurch, dass es noch ein bisschen mehr gesunken ist, dann kamen jetzt auch die schlechten Quartalszahlen hinzu. Dies war natürlich Vorboten für, dass es wieder ein Quartal dauert, bis sie vielleicht erstmal wieder so halbwegs normalisieren. Und ich wollte diesen Weg nicht mitgehen. Und dafür ist die Rendite okay und die war dann halt hinnehmbar, ja, als Alternative. Und das ist am Ende immer eine Mischkalkulation. Und dann, naja, klar, Red Flags haben sich noch ergeben, und zwar mit Supermicrocomputer am Ende des Monats. Und naja, ich sag mal, ich habe mit fast keiner Aktie so viel Gewinn realisiert wie Supermicrocomputer insgesamt, seitdem ich sie auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, nur Nvidia habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr realisiert aktuell oder bisher in meinem Börsenleben. Und deswegen bin ich damit absolut d'accord. Das Thema mit der nicht vorgelegten Jahresbilanz oder zumindest mit der verschobenen.
Nach der Short-Attacke, ja.
Denn die Short-Attacke selber war mir ja egal, aber mir ging es ja vor allen Dingen daran, ja, dass nach dieser Short-Attacke dann eben wirklich tatsächlich ein Problem mit der Einhaltung der Fristen ist, ne, was natürlich nicht passieren darf. Und deswegen nehme ich hier die 16% Verlust hin, hatte aber vorher, wie gesagt, sehr, sehr hohe Gewinne schon vorher realisiert. Deswegen insgesamt, so wie ich diese Position habe, ist wirklich weit im Plus. Und ja, jetzt ist halt die Red Flag dazu gekommen und deswegen ziehe ich ja unbedingt die Reißleine. Sowas will ich da nicht im Depot haben und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Und da muss man auch konsequent sein und ist auch ein schönes Beispiel für eine Aktie, die ich eigentlich als Buy and Hold gesehen hatte, zumindest aus einer längerfristigen Sicht, weil dieses Trend in meinen Augen noch lange weiterläuft. Aber bei einer Red Flag ist halt nicht umsonst eine Red Flag. Ne?
Ja.
Deswegen ist auch das verkauft worden. Nachkauf. Kommen wir zum ersten und das ist CrowdStrike. Und da habe ich die Accenture Position im Betrieb nach dem Rücksetzer direkt genutzt. Ja, für mich ist CrowdStrike ein langfristiges Buy-and-Hold-Investment. Ich sehe nichts, was irgendwo daran vorbeikommt an dieses ganze Thema Cybersecurity. Wir hören die Riesenschäden, wir sagen es auch im Podcast regelmäßig, ja, gibt es immer wieder neue Meldungen. Es ist wirklich so, dass diese Aktie immer wieder, ich sag mal, gerade solche Rücksetzer bietet, die kann man nutzen. Ich finde die Aussichten sehr stark, klar, die, ja, Bewertung ist auch nicht ohne, aber langfristig sehe ich hier eben eher die Chance, diese Position aufzustocken und im Depot größer zu machen. Das macht hier wahrscheinlich viel mehr Sinn. Philipp, du bist ja sehr groß im Plus bei CrowdStrike.
Es war meine Corona-Aktie. Ja, also es war, und ich bin so froh, ich weiß noch, wir beide haben telefoniert, ich war auch dran am Überlegen, bei diesem Cyber-Incident zu sagen, tschüss mit Ös, aber auf der anderen Seite, wir haben auch in meinem Rückblick da schon drüber gesprochen, ich habe ja gern mal auch schon mein Investment rausgezogen nach 100% und das habe ich hier bei CrowdStrike getan. Und also schon vorher, schon vor langer Zeit. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, doch bin eigentlich ganz froh, es getan zu haben, weil jetzt, wir gehen diesen Weg mit dem Falken. Entweder bis wir am Boden aufkommen oder bis wir die Maus geschnappt haben und wieder hoch sind vom Chart her.
Ja, aber die Zahlen waren ja auch, haben ja auch gezeigt, dass, ja, es läuft und diese Aktie ist in meinen Augen immer mit einem Rücksetzer gut kaufbar und dahingehend, auch wenn dieser Fehler passiert ist, aber sie sind, glaube ich, man kommt nicht vorbei an dieser Aktie. Das ist einfach, wenn man dieses Thema spielen will, ja, hat man hier den Branchenleader. Nachkauf Snowflake. Auch da habe ich die Chance genutzt. Hier sehen wir eine zweijährige Bodenbildung. Das ist schon üppig für, ich sag mal, einen Tech-Wert wie Snowflake, die, ich sag mal, relativ volatil einherging zwischen $100 und fast knapp $200. Und da ging es jetzt oft hin und her. Und dieses markante Tief bei 110 habe ich genutzt zum Einstieg. Danach kamen nochmal ein paar Zahlen, Quartalszahlen, die nicht ganz so perfekt für den Markt waren. Aber auch diese Unterstützung hat nach wie vor gehalten. Mhm. Deswegen halte ich das auch, habe aufgestockt und würde im Zweifel auch hier nochmal tiefer aufstocken, wenn es denn erforderlich wäre, weil ich auch hier überzeugt bin, dass Daten ist das neue Gold, das ist das A und O. Auch die KI muss mit Daten arbeiten und da ist der Snowflake mit vielen KI-Features mit reingekommen schon und kann da die Kunden natürlich gut bedienen. Insofern sehe ich da hier große Chancen.
Ich finde, für jeden, der jetzt zuhört und sagt, boah, hier, da haben wir Marcel recht, Snowflake auf jeden Fall, aber ich fühle mich nicht so wohl, auch bei der Bewertung. Ich glaube, jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt für einen Sparplan sein.
Ja, absolut. Eigentlich schon die letzten 2 Jahre.
Ja, oder so.
Genau, könnte man auch schon machen können, aber es ist nicht so spät, weil die Seitwärtsphase läuft. Ja. Vielleicht wird sogar nochmal die Abwärtsphase eingeläutet, weiß man ja nicht. Ne? Ist ja im Prinzip auch noch möglich. Und insofern, Haltedauer hier wirklich sehr langfristig, sehe ich jetzt nicht als Verkaufskandidat irgendwann demnächst. Dann habe ich mich eingekauft bei Hamilton Insurance. Wir hatten sie als Tenbacker der Woche mal mit dabei im Depot, im Podcast. Und hier muss ich sagen, sind schon zum zweiten Mal starke, überzeugende Quartalszahlen verlautbart worden. Und die Aktie ist noch nicht so lange an der Börse. Und der
Trend, die Bewertung ist auch nicht teuer, lieber Marcel, mit einem KGV von 5.
Ja, das stimmt. Ich meine, klar, Versicherungsunternehmen ist natürlich immer noch ein bisschen anders bewertet, aber es sind trotzdem die 5 natürlich sehr günstig. Und sie wachsen halt tatsächlich auch sehr, sehr gut, was man ja hier sieht. Auch nachhaltig sollen sie wachsen. Und insofern bin ich ja eigentlich relativ entspannt. Es ist keine Riesenposition, 0,5% des Depots. Und ich glaube, dass man hier langfristig schon durchaus Spaß haben kann. Halte ich jetzt nicht unbedingt als eine Buy-and-Hold-Aktie für immer, aber zumindest würde ich mir diesen Aufwärtstrend, weil wenn hier eine höhere Bewertung ist, die vielleicht zu hoch ist oder so, dann kann ich auch mir hier einen Ausstieg wieder vorstellen. Aber soweit ist es ja noch lange nicht. Ein weiteres Unternehmen, was ich mir langfristig gerne im Depot behalten würde wollen, wenn nichts dazwischen kommt, ist Sterling Infrastructure. Ein Unternehmen, was sehr stark profitiert vom Ausbau der generell Infrastruktur natürlich in den USA, die ja sehr marode ist, wie ja auch immer wieder gesagt und berichtet wird. Und auf der anderen Seite natürlich die Rechenzentren. Da sind sie Spezialisten, sie können sich ihre Projekte selber aussuchen. Insofern unterliegen sie der Zyklik nicht so stark, was man natürlich auch an den wachsenden Geschäftszahlen seit wirklich den letzten Jahrzehnten, kann man das wirklich an einer Perlenkette auf, also dieser Punkt, steigende Gewinne, steigende Umsätze, wirklich hervorragend, vorbildlich, so soll es sein. Auch hier, klar, die Bewertung nicht ganz ohne, aber sie wachsen und wachsen und wachsen und das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Auch hier 0,5% Depotanteil, also auch nicht riesig. Und ein bisschen Volatilität ist natürlich auch drin, ne? Das ist klar. Genau, kommen wir weiter zu Broadridge. Und das ist mein jüngster Kauf im Depot. Broadridge Financial Solutions ist ein Unternehmen, was gerade auch die ganze Buchhaltung in einem Unternehmen digitalisiert ist. Das ist ein Unternehmen, was schon sehr lange gibt, was ein Dauerläufer ist, was einfach, mitwächst mit der Digitalisierung der Unternehmen. Und immer, wenn irgendwas berichtet wird oder auch, gerade Finanzkennzahlen, alles, was so, im Management angebahnt wird, wird über die Software an Lösungen von Broadridge quasi abgewickelt. Depotanteil 1%. Schönes Wachstum, schöner Dauerläufer. Und auch wenn die Bewertung nicht ganz so ohne ist, ich glaube, der Wohlgraben ist hier mit eingepreist, ist der Chart hier sehr, sehr attraktiv. Gerade frisch ein neues Allzeithoch erreicht. Der Rücksetzer auf diese alten Hochs ist schon gelungen. Jetzt geht es relativ schnell dann wahrscheinlich wieder Richtung 525 und dementsprechend auch aufs nächste Allzeithoch.
Also es war jetzt schon sehr viel, aber ich finde auch, du hast überall nochmal ganz klar gesagt, und das ist auch das Schöne, wo du langfristig, wo du wieder einsteigst, wo du aussteigst, wo du nachgekauft hast. Wenn ihr natürlich auch Feedback für Marcel habt, schreibt es super gerne in die Kommentare. Der nächste Punkt, jetzt wird einige natürlich interessieren, boah Marcel, hin und her, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt öffne doch mal deine Taschen und zeig uns doch mal deine Depotübersicht.
Genau.
Was du uns heute hier mitgebracht hast, und bei dir geht's ja vom Großen ins Kleine.
Genau, das ist wirklich so. Ich habe es auch extra sortiert, da habe ich mir ein paar Minuten mal hingesetzt und habe mal mein Depot ganz frisch auch, muss ich sagen, prozentual mal aufgegliedert. Ich will es nicht alle vorlesen, aber die Top 10 sind durchaus spannend mit Nvidia, die natürlich einen recht hohen Depotanteil, vielleicht alle, die es nicht wissen, es ist natürlich relativ groß reingewachsen, 1700% zur Stunde oder 1650 irgendwo dazwischen hängt die Aktie gerade, und das mit 16,7% natürlich dementsprechend ein großer Anteil des Depots. Ja. Aber auch Apple, Amazon und Alphabet sind mittlerweile jeweils weit über die 150% drüber in der Performance, und deswegen hier die Depotgrößen immer ein bisschen
ich rauf. Ich würde ja gerne mal den MSCI World so über dein Depot drüber legen, so die Top 20, ich glaube, die sind ja alle sind mit dabei.
Genau, ich sage ja, deswegen ja kein ETF, weil ich im Prinzip mein ETF. Ja,
eigener ETF.
Ja, ist ja tatsächlich so, es sind ja auch viele Positionen, auch deswegen diversifiziert, aber eben auch konzentriert in den jeweiligen Zukunftsmärkten, und deswegen finde ich zum Beispiel immer wieder überrascht, eine Stryker, die sich wirklich auch jetzt weit über 100% mittlerweile befindet, top gelaufen. Laufen, ne? Muss man auch ein bisschen Geduld haben, auch mal hier und da einen Rücksetzer mitnehmen. Und auch Audria ist jetzt wieder zurückgekommen, muss man sagen. ServiceNow, Salesforce, so Positionen, die auch so langsam so hineinwachsen. Auch die zweite Seite mit von 11 bis 20, auch eine Paychex, die du ja auch hast.
Seit Jahren auch schon,
ich würde sie nicht, die Frage hinterfrage ich gar nicht, die lasse ich laufen. Nee. Da gucke ich immer mal rein und freue mich. Eine, die ich eigentlich nicht so lange geplant hatte zu halten, ist Vonovia, aber auch die entwickelt sich sehr, sehr gut, weil einfach jede Zinswende kommt und auch Vonovia hier gestärkt rauskommt. Ich glaube, ich werde da zum Beispiel umswitchen auf Buy and Hold, weil wenn ich diese Aktien zu günstig bei 17 Euro irgendwas erworben habe, macht es gar keinen Sinn, bei 50 zu verkaufen, weil die Dividendenrendite dann natürlich hinten raus enorm hoch wird, meine persönliche. Deswegen macht es auch dahingehend keinen Sinn zu verkaufen.
Im Einkauf liegt auch bekanntermaßen der gewinnen. Die genau. Seite danach, Marcel, würde ich gerne mal mit dir, weil da finde ich, wird es jetzt natürlich nochmal auch spannend mit Unternehmen, die man nicht so oft in seinem Depot hat. Und da sehen wir natürlich, Günther Jauch ist mit dabei mit der Shop Apotheke, mit Redcare Pharmacy.
Ja, genau, ja, stimmt.
Ich habe die Shop Apotheken-App mir runtergeladen, weil ich bin immer frustriert, wenn ich zur Apotheke latsche und dann, das müssen wir bestellen. Oh. Und ich habe das auch ausprobiert mit diesem, also mit der Chipkarte dran. Das ist ja mega.
Ja.
Also Hut ab, ich könnte mir auch hier selber vorstellen, hier einzusteigen, aber es passt eigentlich nicht in meinen Investmentstil.
Ja.
Stimmt. Aber du hast auch zum Beispiel einen US-Online-Krankenversicherer mit Oscar Health. Wie, und das wird auch natürlich einige jetzt interessieren, wie findest du denn eigentlich diese Aktien?
Ja, also bei Redcare Pharmacy, beziehungsweise eben als Shop-Apotheke, war es natürlich einfach. Sie waren ja wirklich richtig kaputt ausgebombt. Sie hatten eine schöne Bodenbildung, so ähnlich wie wir es gerade bei Snowflake gesehen haben, bloß natürlich noch deutlich tiefer, ja, ne, in der Bewertung auch. Und dann hat sich ja das E-Rezept eh angekündigt. Und klar, die Umsetzung war holprig, aber Redcare Pharmacy hat halt schon, ich sag mal, generell außerhalb dieser E-Rezepte schon ein gutes Wachstum vollzogen, hat sie auch gut aufgestellt und gleichzeitig jetzt das E-Rezept, was jetzt erstmal so nach und nach wirkt, wo jetzt richtig Gewinne mitgemacht werden, ja, die werden jetzt erst in die Bücher reinkommen und deswegen halte ich diese Aktie, ich habe hier auch schon mal Gewinne über 100% mitgenommen gehabt, dann ist ja dieser starke Rücksetzer passiert, nochmal von 150 ist ja die Aktie auf 100 runter und dann bin ich erst wieder rein, eigentlich war ich ja schon draußen und habe vergoldet, aber wenn die so stark einbricht, habe ich natürlich nochmal nachgekauft und seitdem ist die Aktie auch wieder ordentlich gelaufen und die halte ich natürlich dann dementsprechend auch etwas länger drin. Und bei Oscar Health, naja, das ist halt ein deutscher CEO, der die ganzen US-Krankenversicherungsmarkt digitalisieren möchte, auf den Kopf stellen mit neuen Angeboten, für zugänglich auch für Ärmere, die sich das eben sonst nicht leisten konnten. Und insofern machen sie das super, sie wachsen stark. Das ist wirklich hervorragend zu sehen, was sie für eine Arbeit machen. Und auch da bin ich über 100% im Plus mittlerweile. Und es ist ja für mich auch eine Aktie, wo ich sage, ja, damit könnte ich mir vorstellen, das wird so ein nächster Tellenbäcker auf die nächsten 10 Jahre, weil sie wirklich in den Umsätzen und auch im Gewinnen wirklich hervorragend operieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch eine Air Liquid dahinter, muss ich sagen, ja, möchte ich nicht mehr missen. Diese Gratis-Aktie macht diese höhere Steuer. Mehr, ne? Ja, weil auch diese erhobene Steuer, diese höhere Steuer, ja, die Dividenden durch die Dividende kommt bei den Franzosen, ist damit ja völlig abgegolten, wenn man eine ganze Aktie geschenkt bekommt. Also was will man denn eigentlich mehr? Ne? Das ist schon top und gefällt mir auch gut. Und auch sowas wie McKesson und so sind so heimliche, die einfach dauerhaft sehr gut laufen, wo ich jetzt dahingehend sage, da hätte ich auch mehr investieren können vorher, aber gut, das ist, weiß man natürlich hinterher meistens noch viel besser.
Gehen wir weiter zu den Depotpositionen 31 bis 40 hier in der ZDF-Fit-Parade.
Genau.
Und da finde ich ja auch immer interessant, also man liest dann so Kencora, Synopsys, CrowdStrike und dann auf einmal kommt so eine HP Enterprise. Was hat dich denn hier geritten?
Ja, die Hewlett-Packard ist ja nicht mehr HP, was ja die Drucker sind oder die Rechner.
Habe ich, glaube ich, hier einen, oder?
Ja, genau. Ich habe auch einen HP-Drucker, finde auch die Produkte völlig in Ordnung. Ne? Alles schick, würde aber jetzt die Aktien nicht kaufen.
Wegen der Partnerschaft HP.
Ja, gestimmt. Bin ich auch großer Fan. Ja. Würde ich sofort nehmen. Hewlett-Packard Enterprise ist aber eher die Software dahinter und die stellt sich so langsam Richtung, ich sag mal, dem KI-Zeitalter auf und ermöglicht es dann auch bei den jeweiligen nächsten Rechnergenerationen, die wir eben hier so vor uns haben werden, dass man eben nicht nur die KI-Funktionen aus der Cloud zieht und auch die Daten aus der Cloud, sondern dass die Laptops fähig sind, eine Art Cloud darzustellen, sodass die KI nicht ewig braucht, die Latenz hin und her zu ziehen, sondern die Daten direkt von vor Ort nimmt. Und das stellt Hewlett-Packard Enterprise zusammen mit Nvidia auf die Beine, weshalb ich hier sehr überzeugt bin davon, dass abgesehen, dass die Bewertung für einen IT-Software-Konzern in der Art und Weise recht günstig ist, mit dem Hintergrund, dass jetzt noch nach die KI-Wende bei den, ich sag mal allgemein, also nicht nur bei Laptops, sondern auch bei Handys und so, kommt natürlich die nächsten Generationen auch unter die Leute und das wird natürlich auch die Umsätze ankurbeln und ich glaube, dass man hier mit einem ganz guten, Bewertungsrisiko auch reingeht. Ich glaube, da ist die Downgap jetzt relativ überschaubar, ne? Also zumindest so meine Prognose. Wenn das schief geht, war es natürlich blöd, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktie so extrem fällt, denn sie wächst nach wie vor gut. Die Quartalzahlen kommen auch bisher ganz gut an.
Position 41 bis 50. Hier auch nochmal interessant. Block. Ist das eine Altposition? Bist du hier neu drin? Block war ja ehemals Square. Haben auch super viele so, war gehypt und jetzt redet keiner mehr drüber. Hast du sie gekauft, als sie keiner mehr gekauft hat? Oder wartest du eigentlich, weil ich finde mit 0,8% ist die Position für deine Verhältnisse relativ groß.
Die war schon deutlich größer, muss man sagen. Also tatsächlich, also Block und PayPal hatte ich ja, also klar, früh gekauft, sehr viel gefallen, beide sehr stark gefallen. Und dann habe ich ja auch mal nachgekauft gehabt, als ich dann dachte, so langsam kommt, könnte die Wende kommen. Die kam bei PayPal und Block jetzt tatsächlich immer noch nicht. Und deswegen, als Fintech tut sich wirklich sehr schwer in der aktuellen Zeit. Und ich bin gespannt, was sie draus machen. Bei Block läuft natürlich so ein bisschen dieses Bitcoin-Thema mit. Sie sind darin gut investiert und ist natürlich auch nochmal etwas, was mitschwingt. Dazu natürlich die Cash-App, die einfach wirklich sehr gut läuft. Das muss man auch sagen. Ja. Gerade in den USA sind sie sehr, sehr stark damit. Und ich würde davon ausgehen, dass auch PayPal sowie Block es schaffen, nach wie vor wieder Wachstum zu generieren, sich da wirklich gut aufzustellen und langfristig diese, ich sag mal, mein Geld zurückholen. Im Wert sind beide doch deutlicher Minus, aber ich bin dann auch jemand, der da auch gerne mal durchhält. Ich bin überzeugt von dem Unternehmen. Warum soll ich jetzt verkaufen und dann morgen dann feststellen, ach scheiße, die laufen an und dann kaufe ich dann wieder, ne? Das ist ja auch Quatsch. Also dann behalte ich es lieber hier und bleib dann einfach auch stur dabei.
Du alter Sturkopf. Position 51 bis 60. Hier finde ich, wird es auch mal ganz interessant. Also man sieht so diese Bandbreite, in der du auch investieren kannst und das auch gut machst. Also hier auch mal ein wirkliches, ehrliches Kompliment von mir. Weil hier geht es ja auch in so eine Bud, in eine McDonald's, Sterling Infrastructure, haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch eine Realty Income ist mit dabei. Novo Nordisk, mein Kauf mit dir im Auto.
Viel zu wenig.
Ja, einfach... ASML, auch eine super spannende Aktie, auch so das europäische Unternehmen mit Novo Nordisk. Sea Limited, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Warum?
Ja.
Also warum ist sie noch da?
Ja,
und bist du überzeugt davon, ist das jetzt ein langfristiger oder wird das mal eher so ein, naja, steuerlicher Verkauf werden?
Nee, also die war schon deutlich tiefer Minus, muss man sagen. Ja. Sind ja jetzt ganz gut zurückgekommen, was daran liegt, dass sie gute Ergebnisse in Südostasien liefern und sie sind im Prinzip mein Südostasien-Play im Depot, was ich sag mal da speziell ist, weil sie eben diese drei Sektoren haben von Fintech, Gaming und E-Commerce und alles drei, es läuft eigentlich ganz gut, weshalb ich da dabei bleibe. Würde mir nicht vorenthalten, auch rauszugehen, wenn die Aktie mal wieder pari ist, aber ich bin nicht überzeugt zu verkaufen, weil ich dieses Geschäftsmodell einfach sehe, dass es läuft, dass es eigentlich Zukunft hat. Das sind alles so Punkte, die wir hier in unserer westlichen Welt sehr, sehr gerne haben, auch, ich sag mal, gut funktionierende Thematiken und ich glaube, dass sie da auch damit einfach weiterhin Erfolg haben werden, nur dass ich halt dummerweise zu früh eingestiegen bin oder zumindest dann die Bewertung zu stark abgerissen ist und deswegen auch wie bei Upstart zum Beispiel, ich sehe da auch nach wie vor für Verbraucherkredite und Kundenratings Aufholbedarf, auch wenn der FICO-Score unglaublich läuft. Diese Aktie Fair Isaac ist unfassbar. Es ist wirklich erschreckend, diese Bewertung. Kann man sich gar nicht auf der Zunge zergehen lassen. Aber vielleicht ist ja hier noch was möglich. Aber ja, tendenziell sind das deine Positionen, wie es natürlich hier in der prozentualen Seite auch steht. Und deswegen auch dementsprechend jetzt nicht
deine letzten fünf Positionen.
Genau.
Also hier da haben wir ein bisschen Cannabis mit dabei. Läuft das eigentlich noch?
Ich
habe die ja nie so auf dem Schirm gehabt, Innovative.
Ja, Innovative Industrial Properties hat die Besonderheit, dass sie das medizinische Cannabis, ich meine die Lagerhallen dafür und die ganze Infrastruktur dafür stellen und vermieten.
41% in einem Jahr, mein lieber Herr Gesangsverein.
Jetzt machst du drei Jahre auf und dann siehst du, das ist noch deutlich weniger. Also das ist dann, da lief es nicht so gut. Also sie waren schon deutlich höher bewertet, sind ganz schön zusammengebrochen, dann auch aufgrund dieser Zinsphase, klasse. Dann
sie haben mal wieder die Dividende erhöht.
Aber sie zahlen eine sehr, sehr üppige Dividende, die mir persönlich gefällt. Und die Entwicklung der Aktie hat sich zuletzt auch sehr gut gezeigt, wie alle REITs. Und dazu muss man sagen, ist ja Cannabis als medizinisches Thema, also gerade für die Forschung im ganzen Pharmabereich schon durchaus interessant. Und ich glaube, dass da weiter einfach in dem Geschäftsmodell weiterhin sehr so viel Substanz steckt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Aktie weiter in meinem Depot bleibt. Und und dann gibt es noch ein paar, ich sag mal, fast schon Depotleichen wie Digital Turbine, diese Ad-Skalierung. Das hat es jetzt nicht rausgerissen und es macht auch keinen Sinn mehr, diese Position zu liquidieren.
Wenn man wissen möchte, welche News das Depot bewegt haben, ist es ganz einfach, sich die Betrachtung mal anzuschauen, wie die Aktien sich entwickelt haben. Und bei dir hat sich natürlich einiges getan, auch in dem Bereich von Up and Down. Und du hast ja eine Rendite hingelegt mit minus 0,6%, die jetzt nicht besser ist als der breite Markt. Aber wie erklärst du dir das?
Genau, also ich habe jetzt gerade die Quartalssaison in Summe war, finde ich, für das Depot insgesamt erfolgreich, zumindest operativ. Die Aktien haben oftmals natürlich ein bisschen stärker negativ reagiert hier und da, waren vielleicht auch höhere Bewertungen davon, natürlich auch durchaus höhere Erwartungen.
Ja.
Und der August, Der lief mit minus 0,6% nicht ganz so gut wie der gesamte Markt. Das lag daran, weil meine Tech-Positionen, also sprich Amazon, Alphabet, ein bisschen Nvidia auch, muss man sagen, wobei da ging es noch, da waren sie tatsächlich relativ weit oben noch. Und ich meine, alles, was so die obersten Prozente meines Depots waren, die sind tatsächlich ein Stück runtergekommen, nachdem sie sehr gut gelaufen sind in den ersten Monaten oder in den Monaten zuvor. Ja. Und deswegen ist es einfach ein Monatseffekt, der natürlich dann jahresübergreifend verschwindet. Und was noch hinzukam, und das ist tatsächlich auch auffällig, also das fand ich sehr interessant, dass die Währungsschwankungen im Monat August sehr, sehr auch im Depot abbildbar waren. Wir haben ja einen Euro gekauft und die Dollar-Euro- Entwicklung hat sich ja dann doch recht rapide, sehr schnell auch geändert im August, weshalb das natürlich dann auch in der Umrechnung von Dollar zu Euro im Depot sich durchaus niedergeschlagen hat und auch das habe ich gemerkt, ja.
Jetzt, nur Bares ist Wahres, Marcel, und es interessiert natürlich einige. Du lässt die Hosen runter, Dividende, ist das für dich jetzt ein größeres Thema mehr und mehr geworden oder achtest du beim Dividenden, beim Investieren weiterhin primär nicht auf Dividenden?
Genau, also nicht auf Dividenden. Es ist mir relativ Banane. Ich habe ein paar Positionen, wo ich natürlich sage, klar, nehme ich gerne Dividende mit. Also eine BAT hast du schon angesprochen, Altria, ne, auch die, wo die persönlichen Renditen schon hochgegangen sind, weil man eben schon sehr lange investiert ist, eine Paychex zum Beispiel oder auch eine Visa. Aber generell lege ich da nicht den Fokus drauf. Natürlich wünsche ich mir, dass ich jedes Jahr ein bisschen mehr Dividendeneinkommen habe. Und das ist ja, ich sag mal, da bin ich auf einem guten Weg. Ne, da sind die noch prozentual nur noch ein bisschen entfernt von dem, was letztes Jahr gesamt war. Und dahingehend, glaube ich, ist auch da die Entwicklung in der richtigen Richtung. Aber es ist nicht im Fokus. Ne? Also wer jetzt irgendwie versucht, da auf das ganze Depot hochzurechnen, wie viel ich jetzt an Depot insgesamt an Summe habe, das wird über die Dividende hier nicht wirklich abbildbar sein, weil ich eben auch viele Positionen habe, die gar keine Dividende zahlen. Und das ist auch okay und gut so, weil ich lieber eine Kursentwicklung habe von 100% innerhalb von 5 Jahren, als jetzt die 3% Dividendenrendite, aber dafür keine Kursrendite. Ne, weil das bringt mir ja am Ende auch nichts, um das Depot zu groß zu machen. Wir sind auch jung genug. Ja. Das Depot kann schön wachsen und wenn das dann später so ein bisschen skaliert in der Dividende, freue ich mich da natürlich auch umso mehr.
Nächste Woche sprechen wir über unsere Watchlist und ich würde jetzt dich gar nicht fragen, was du suchst, sondern ich würde euch fragen.
Was suche ich?
Was sucht Marcel? Ja. Schreibt ihm doch gern mal in die Kommentare Vorschläge für sein Depot. Ich habe auch tolle Vorschläge bekommen. Da ist bestimmt auch der ein oder andere, den wir nächste Woche im Aktienpodcast besprechen. Wenn wir nämlich, und dann findest du den Podcast auf allen Plattformen, die es so gibt, darüber sprechen, welche Aktien wir uns zum Kauf anschauen, wieso, weshalb und warum. Und ganz wichtig, da sind auch definitiv Aktien mit dabei, die wir kaufen werden. Ja, also es ist nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, na, man könnte mal die kaufen, hab ich dann doch nicht.
Nee.
Also etwas, was wir sagen, machen wir auch. Und jetzt, Marcel, würde ich einen Deckel drauf machen.
Ja.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt, selbst in Marcel seinem Depot.
Danke.
Und wir werden natürlich versuchen, diesen gemeinsam zu finden, um mit Marcel in diesen dann auch zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und schreib Marcel ganz viele Investmentideen in die Kommentare und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.